Ja, alle Jahre wieder Predigt zur Jahreslosung. Und wer das gesehen hat, im Gemeindebrief steht noch drin, Matthias Kring angefragt. Ich habe lange gezögert. Der Wolfgang hatte mich schon im Sommer angefragt. Ich habe lange gezögert und ich wollte eigentlich Nein sagen, aber dann habe ich zu lange gewartet und dann musste ich jetzt doch. Der Grund ist eigentlich der, dass ich diese Jahreslosung für dieses Jahr für sehr schwer halte. Nicht vom Verständnis, sondern von der Umsetzung her. Diese Jahreslosung hat es in sich. Leichter gesagt als getan. Und wer die Jahreslosung noch nicht kennt, die steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 4. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Vers 14, ja. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Klingt doch erstmal gut. Friede, Freude, Eierkuchen. So ein bisschen hippie-mäßig. All you need is love. Aber wie geht das überhaupt? Wie muss man das machen? Und das möchte ich versuchen, in der Predigt ein wenig zu erklären. Der Vers steht am Ende des ersten Briefs, den der Apostel Paulus an seine Lieblingsgemeinde in Korinth geschickt hatte. Er hatte die Gemeinde selber gegründet und dort ein paar Jahre gelebt und in seinem eigentlichen Beruf als Zeltmacher gearbeitet. Er kannte die Gemeinde sehr gut, alle Stärken, alle Schwächen und konnte deshalb auch gut auf diese Probleme eingehen, zum Beispiel oder auch eben auf die Stärken, die reichhaltigen geistlichen Gaben. Und dieser Vers der Jahreslosung gehört dann zu den Schlussworten am Ende des Briefs und es ist im Prinzip eine Zusammenfassung des 13. Kapitels, auf das ich später nochmal eingehen werde. Zunächst müssen wir uns das mal klar machen, dass es heißt in Liebe und nicht mit Liebe. Es geht nicht um eine freundliche Verpackung mit Liebe, sondern um eine Lebenshaltung in Liebe. Um einen grundsätzlichen Lebensstil, mehr als nur eine Charaktereigenschaft. Das zweite ist das Wort Liebe an sich. In der deutschen Sprache sind wir da sehr einfallslos. Wir haben nur dieses eine Wort Liebe. Und die Griechen dagegen kennen vier verschiedene Wörter für Liebe. Zum einen das Wort Eros, das ist die erotische Liebe, Sehnsucht, Verlangen, körperliche Liebe. Das zweite ist Storge. Das beschreibt die familiäre Liebe, insbesondere der Eltern gegenüber den Kindern. Das dritte ist Philia, die freundschaftliche Liebe, zugewandtes Interesse. Wir kennen das aus Wortzusammensetzungen. Zum Beispiel sagt man, jemand ist frankophil, wenn er Frankreich mag und alles, was mit Frankreich zu tun hat. Oder der Name Philipp, Philippus, ist der Freund der Pferde. Und das vierte Wort, und das ist das Wort, das im Neuen Testament am meisten verwendet wird, das ist die Agape, die gottgeschenkte, alles umfassende göttliche Liebe. Dieses Wort Agape kommt fast nur im Neuen Testament vor, so als wenn das praktisch von den Schreibern im Neuen Testament erfunden worden wäre. Kaum in anderen griechischen Texten. Und im Alten Testament wird für die göttliche Liebe das hebräische Wort Ahava verwendet. Das wird zwar an manchen Stellen auch in anderen Bedeutungen benutzt, aber im Wesentlichen meint Ahava im Alten Testament das Gleiche wie die Agape im Neuen Testament. Ich sehe da sogar eine sprachliche Verwandtschaft, konnte aber dafür keine Belege finden. Es geht also in dieser Jahreslosung um die Agape, die göttliche Liebe. Und dazu gibt es eine Animation vom Bible Project, in der der Begriff Agape etwas näher erläutert wird. Da schauen wir uns ein Video zu an.
Wenn du schon mal von Jesus gehört hast, dann bestimmt auch von einer seiner bekannten Lehren, die auch die goldene Regel genannt wird. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Das ist eigentlich eine Wiederholung von etwas anderem, das Jesus gesagt hat, nämlich, dass der Sinn des Lebens darin besteht, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist wirklich schön, aber was genau meint er mit dem Wort Liebe? Es ist kein eindeutiges Wort im Deutschen, denn du kannst deine Mutter lieben und du kannst Pizza lieben. Und wenn das Wort Liebe in beiden Fällen dasselbe bedeutet, wird sich deine Mutter wirklich schlecht fühlen. Was hat Jesus also in seiner Sprache gemeint? Nun, zunächst einmal ist dieser Satz, liebe deinen Nächsten, ein Zitat aus den hebräischen Schriften, in denen das Wort für Liebe Ahava lautet. Die Sprache, in der Jesus täglich sprach und lehrte, war jedoch eine verwandte Sprache des Hebräischen, nämlich Aramäisch, in der das Wort für Liebe Rachma lautet. Aber als die Nachfolger Jesu seine Lehren in der ganzen Welt verbreiteten, übersetzten sie sie ins Griechische mit dem Wort Agape. Aber Folgendes ist faszinierend. Die ersten Nachfolger Jesu, die die Bücher des Neuen Testaments in griechischer Sprache verfassten, lernten die Bedeutung von Agape nicht, indem sie in alten Wörterbüchern nachschlugen. Vielmehr schauten sie auf die Lehren Jesu und auf sein Leben, um ihren Begriff der Liebe neu zu definieren. So wurde Jesus einmal nach dem wichtigsten Gebot in den jüdischen Schriften gefragt und er zitierte zunächst aus dem alten Gebet in der Tora, dem Schema. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Also die Liebe zu Gott ist das Allerwichtigste. Aber Jesus fügte direkt im Anschluss hinzu, dass ein anderes Gebot aus der Tora auch das Wichtigste sei, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Was ist also das Wichtigste, Gott zu lieben oder den Nächsten zu lieben? Die Antwort von Jesus darauf lautet ja. Die Frage zu stellen bedeutet, dass man seinen Standpunkt nicht versteht. Für Jesus sind das zwei Seiten derselben Medaille. Deine Liebe zu Gott kommt durch deine Liebe zu den Menschen zum Ausdruck und umgekehrt. Sie sind untrennbar. Das zeigt deutlich, dass Agape-Liebe für Jesus nicht in erster Linie ein Gefühl für einen anderen Menschen ist, das einem zufällt, wie in dem Satz, ich habe mich verliebt. Für Jesus ist Liebe eine Handlung. Es ist eine Entscheidung, die man trifft. Dabei sucht man neben dem eigenen Wohlergehen auch das anderer Menschen. Jesus lehrte auch, dass echte Liebe zu Gott und zu anderen bedeutet, sich um das Wohlergehen der Menschen zu bemühen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Vor allem von Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden und die sich nicht revanchieren können, selbst wenn sie es wollten. Jesus zufolge spiegelt diese Art von großzügiger Liebe den Herzschlag Gottes selbst wider. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter. Jesus sagte, der ultimative Maßstab für echte Liebe sei, wie gut man die Person behandelt, die man nicht leiden kann. Oder mit seinen Worten, du sollst deine Feinde lieben und ihnen Gutes tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wir würden heute nicht mehr über Jesus sprechen, wenn er Dinge wie liebe deinen Feind einfach nur gesagt hätte. Aber er hat auch tatsächlich so gelebt. Jesus half und diente den Menschen um ihn herum immer wieder auf sehr praktische und greifbare Weise. Und er ging konsequent auf arme und verletzte Menschen zu, die ihm nichts zurückgeben konnten. Er zeigte Liebe für die Vergessenen, für die Menschen, die normalerweise durch alle Raster fallen. Und als Jesus schließlich in Jerusalem einzog, machte er sich die Anführer seines Volkes zu Feinden, indem er sie der Heuchelei und Korruption bezichtigte. Doch anstatt seine Feinde anzugreifen, um sie zu stürzen, ließ er zu, dass sie ihn töteten. Jesus starb für die Selbstsucht und Korruption seiner Feinde, weil er sie liebte. Nach dem Ostermorgen behaupteten Jesus und dann auch seine Nachfolger, dass es die Macht der Liebe Gottes zur Welt war, die sich in Jesu Leben, Tod und Auferstehung offenbarte. Oder wie der Apostel Paulus es ausdrückte, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Oder mit den Worten des Apostel Johannes, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Für Johannes führt das zur Schlussfolgerung, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Christlicher Glaube bedeutet also darauf zu vertrauen, dass im Zentrum des Universums ein Wesen steht, das übervoll ist mit Liebe zu seiner Welt. Das bedeutet, der Zweck der menschlichen Existenz besteht darin, diese Liebe, die in Jesus zu uns gekommen ist, zu empfangen und sie dann an andere weiterzugeben. So kann ein Ökosystem der Liebe geschaffen werden, einer hingebungsvollen Liebe, die sich auf andere ausrichtet. Und das ist die neutestamentliche Bedeutung von Agape-Liebe.
Wem das jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, dieses letzte Bild habe ich euch ausgedruckt, können wir nachher verteilen. Also wir sehen, dass eigentlich die ganze Bibel von diesem Thema Liebe durchzogen ist. Und Gott ist die Liebe. Wir sollen ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weil Gott uns so geliebt hat, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden, Deshalb sollen wir uns auch untereinander lieben. Im Kapitel 13 des Korintherbriefs beschreibt Paulus das Wesen und einige Eigenschaften dieser Agape-Liebe. Ich lese euch Kapitel 13 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich werde einige Teile mehrfach lesen. 1. Korinther 13. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Liebe hat Geduld. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie glaubt und hofft immer und sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und weissagen ja nur einzelne Dinge. Wenn dann aber das Ganze kommt, wird alles Unfertige beseitigt werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, dann aber werde ich so erkennen, wie ich von Gott erkannt worden bin. Was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die größte davon ist die Liebe. Und gerade der mittlere Teil dieses Kapitels, die Verse 4 bis 7, beschreibt viele Facetten der Agape. Und teilweise kommt uns das ja sogar etwas unzumutbar vor. Sie erträgt alles. So dass etwa heißen, dass Christen sich alles gefallen lassen müssen oder dass man einfach alles abnicken muss. Nein, das heißt es nicht. Man kann sehr wohl auch mit anderen streiten. Aber auch das soll eben in Liebe geschehen. Das heißt, dass man sein Gegenüber respektiert, auch wenn das Gegenüber eine andere Meinung hat. Dass man sein Gegenüber nicht heruntermacht. Wir finden ja heutzutage gerade im Internet zum Beispiel eine regelrechte Hasskultur oder Cancel Culture. In Online-Diskussionen werden Leute mit anderer Meinung abgewatscht. Die Linken hauen auf die Rechten hauen auf die Linken. Es wird mit Lügen und Verleumdungen gearbeitet und es wird immer schwieriger, Wahrheiten zu erkennen und zu beurteilen. Umso wichtiger ist es, dass wir da als Christen nicht mitmachen, sondern eben in Liebe argumentieren und sachlich bleiben. Ich bin ganz ehrlich, also ich beneide die jungen Leute heutzutage nicht, die sich in dieser kaputten und dekadenten Gesellschaft orientieren müssen. Umso wichtiger ist es, dass wir auf die biblischen Wahrheiten achten. Und das setzt natürlich wiederum voraus, dass wir die Bibel lesen und kennen. dass wir versuchen, anhand der Bibel und im Gebet Gottes Willen zu erkennen und zu tun. Dann haben wir es oft auch mit geheuchelter Liebe zu tun, auch unter Christen. Während des Gottesdienstes ist man einander freundlich gewogen, man singt und betet gemeinsam, man nimmt sogar am Abendmahl gemeinsam teil und dann zu Hause geht es los. Ah, hast du die Frau Meier gesehen, wie die sich wieder aufgebrezelt hat? Sowas ist doch unmöglich und meinen Sitzplatz hat sie mir auch schon wieder weggenommen. Die ist ja so gemein, ich spreche nicht mehr mit der. Oder so ähnlich, jeder war jetzt ein bisschen überzogen, aber jeder kennt vielleicht solche Situationen. Das ist nicht im biblischen Sinne, auch wenn es in den besten Familien vorkommt. Ich habe auch kein Patentrezept, wie man das abstellt oder vermeidet, aber wahrscheinlich gilt auch hier, was für alle Dinge unseres Glaubenslebens gilt. Ein ständiger Kreislauf zwischen Erkennen, Buße und Neuanfang. Wenn wir erkannt haben, dass wir uns falsch verhalten haben, dass wir gesündigt haben, dass wir nicht Liebe geübt haben, dann bringen wir das im Gebet vor Jesus. Und dann gilt 1. Johannes 1, Vers 9 nach der Basisbibel: Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Aber der Heilige Geist hilft uns dabei. Er hilft uns, die Sünde zu erkennen und zu bekennen. Der Heilige Geist lässt uns wachsen im Glauben und in der Liebe. Und es ist auch wichtig, dass wir uns untereinander vergeben. Auch das ist Liebe. Jesus sagt in Johannes 13, 34 und folgende: Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir können diese Agape aber nicht aus uns selbst produzieren. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, können wir nicht von uns alleine machen. Das wird dann zur Heuchelei. Agape wird nur dann zu einer grundsätzlichen Lebenshaltung, wenn wir in einer lebendigen persönlichen Verbindung zu unserem Herrn Jesus Christus leben. Nur er kann uns mit dieser Liebe ausstatten, die wir dann weitergeben sollen. Er hat uns vorgelebt, wie Agape funktioniert. Und die Jünger haben das nicht aus schlauen Büchern, sondern haben es in der persönlichen Nachfolge Jesu erlebt. Und das wünsche ich uns in diesem Jahr, dass wir bei allem Hass und Unrecht um uns herum Zeichen der Liebe setzen. Nicht künstlich aufgesetzt, sondern aus dem ganzen Herzen in echter Liebe. Liebe, die uns von Gott geschenkt wurde und in der wir leben. Liebe, die wir leben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.